Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, lieber Anke.
Hallo, liebe Claudia. Ich bin wieder zu Hause, guck wieder in den Wald und es riecht bei mir wie im Petersdom. Ich habe nämlich zum Geburtstag so einen Diffusor gekriegt und da habe ich Weihrauch rein, weil ich es so gerne rieche. Und jetzt riecht es wie im Petersdom hier. Es brennt eine Kerze und es riecht.
Oh, Weihrauch ist großartig. Ich liebe auch Weihrauch. Ist ja auch ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die gar nicht so gerne Weihrauch riechen und manche, die super gerne Weihrauch riechen. Und ich gehöre auch zu denen, besonders im Diffuser mit so einem ganz guten, hochwertigen Öl. Das mag ich auch besonders gerne. Ich mache manchmal noch ein bisschen was anderes mit rein und mische das so.
Ah, okay. Ich mag nichts Gemischtes. Das rieche ich nicht gerne. Und ich kenne aber auch jemanden, dem muss ich jedes Mal übergeben, wenn sie Weihrauch riecht. Ich hatte noch nie einen Diffuser, aber das ist nicht unser Thema heute.
Sprechen wir nicht über Diffuser? Thema.
Könnten wir, also können wir machen, ich bin bereit. Also,
aber heute nicht, sprechen wir über was anderes.
Genau, wir haben uns überlegt, worüber wir sprechen und dann dachten wir, es ist die Zeit der Eingewöhnungen in den Kitas. Ich bin in Bayern, da dauert es noch ein bisschen, aber so Ende August gehen hier, machen die Kitas, die, wenn sie überhaupt Urlaub hatten, machen sie wieder auf und die Schule Mitte September. Und ich glaube, in einigen Bundesländern sind die Ferien schon ganz vorbei und jetzt geht eben für viele Kinder die Kita los. Das ist eine recht spannende Zeit für alle Beteiligten. Wir arbeiten beide mit Kindern, mit Eltern in Kitas, du in der Kindertagespflege. Da haben wir uns gedacht, das wäre vielleicht ein ganz spannendes Thema.
Genau. Wir haben, ach so, jetzt darf ich ja noch sagen, wo ich bin und worauf ich gucke. Und ja, bei mir wird es langsam ein bisschen langweilig, aber ändert sich demnächst auch immer wieder für längere Zeit. Also ich gucke gerade auf Volleyball spielende Menschen im Meer. Ich sitze in der Küche, habe die Klimaanlage an und die Menschen spielen Volleyball in der warmen Adria. Und ja, es ist Sonntag und einfach nur ein schöner Tag. Wie ist es denn bei euch in Deutschland? Wie ist denn das Wetter da gerade?
Also ich gucke gerade auf Regen. Heute ist der erste Tag, wo es sich so richtig schön eingeregnet hat. Und ich war heute Morgen schon ganz früh im Wald. Da war es noch richtig dunkel. Ich habe mich so gefreut. Und ich freue mich noch immer über diesen Regentag, weil ich kann das gar nicht aushalten. Wenn es die ganze Zeit heiß ist und die Sonne brennt, das tut meinen Augen weh. Und jetzt ist es so schön, dass es wieder ein bisschen dunkler ist.
Da unterscheiden wir uns ja wirklich sehr. Ich kann es ja gar nicht warm genug und sonnig genug haben. Aber das ist ja auch gut, ne? Das darf ja auch Unterschiede geben. Wir sprechen heute über das Thema Eingewöhnung. Ich finde auch, dass das so ein wahnsinniger Schritt ist, den Kinder und ihre Eltern machen. Also so ein wahnsinniger Übergang. Also ich glaube, das ist so mit der erste große Übergang ja wirklich nach der Geburt. Also wenn wir so ins Leben starten, dann bleibt ja alles so in dieser innerfamiliären Geschichte, außer natürlich es sind außergewöhnliche Dinge oder gesundheitliche, da das nehme ich jetzt nicht mit rein. Und dann ist so der erste in Anführungsstrichen Schritt, dann weiter in eine außerfamiliäre Betreuung zu gehen. Und ich schließe immer die Kindertagespflege da auch mit ein. Und ich bin in Nordrhein-Westfalen, da enden jetzt die Ferien. Und am 1.8. haben schon viele Eingewöhnungen begonnen. Aber jetzt, spätestens zum 1.9. sind eigentlich alle Kinder so weit oder die Termine sind so weit, dass wir mit einer Eingewöhnung starten. Anke, warum ist denn überhaupt eine Eingewöhnung wichtig? Warum brauchen wir denn eine Eingewöhnung? Und für wen ist die Eingewöhnung?
Also ich denke, die Eingewöhnung ist für alle Beteiligten wichtig, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder, weil wir brauchen sanfte Übergänge. Wir wissen einfach aus der Vergangenheit, da gab es die Eingewöhnung ja noch nicht. Als ich zum Beispiel in den Kindergarten gekommen bin, das kann ich ganz kurz erzählen, da gab es das Konzept einer Eingewöhnung noch gar nicht. Es gab allerdings, ich bin im Odenwald groß geworden, auch keine Kinderkrippen. Das heißt, Kinder wurden ab 3 Jahre, gingen die in den Kindergarten und dann war die Bedingung noch, die müssen schon sauber sein. Und es war echt ganz spannend. Es gab auch Ausnahmen, zum Beispiel bei mir. Meine Mutter, wo, also das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich bin Gast, also in der Gaststätte groß geworden und Gaststätte, Bäckerei, so ganz, alle ganz selbstständig, alle haben ganz viel gearbeitet. Und meine Mutter wurde im Bäckereiverkauf wieder gebraucht und hat dann, meine Oma kannte natürlich alle Menschen in so einem kleinen Dorf und hat sie gesagt, du gib die Anke in den Kindergarten, die ist zwar noch zu jung, die ist erst 2 Jahre alt, aber ich kenne da die Kindergartenleitung. Und die kriegen jetzt da jeden Tag irgendwelche leckeren, süßen Stückchen von uns gebracht. Und dafür darf sie dann früher in den Kindergarten gehen. Natürlich völlig ohne Eingewöhnung. Und dann begann das große Drama. Ich erinnere mich bewusst natürlich nicht mehr daran. Es wird mir aber heute, wird noch erzählt, auf Geburtstagsfeiern und so weiter, dass ich 1 Jahr lang furchtbar gelitten habe und nur geweint habe und mich so, Achtung, Zitat, die hat sich so reingesteigert, bis sie Fieber gekriegt hat. Dann konnten wir sie natürlich ein paar Tage lang nicht geben. Dann haben sie versucht, mich, also man erzählt mir immer, ich hing am Gartenzaun und habe mich festgekrallt und nur gebrüllt. Und dann haben sie mich alle schreien lassen. Und dann haben sie versucht, mich zum Beispiel mit verschiedenen Menschen in den Kindergarten zu bringen oder auf Umwegen, damit ich nicht merke, dass ich jetzt dahin muss in diese Hölle. Und das muss ganz, ganz, ganz dramatisch gewesen sein. Einer der Gründe, also ganz sicher einer der Gründe, warum ich mich jetzt so mit Kitas beschäftige und mit Kindern und mit vor allem Gewalt gegen Kinder. Hätte es damals eine Eingewöhnung gegeben, wäre das wahrscheinlich nicht so ein traumatisches Erlebnis gewesen. Und das ist der Grund, warum es Eingewöhnungen gibt, weil wir versuchen, es gelingt nicht immer, es gelingt ungefähr bei 2 Dritteln der Kinder, wie wir aus verschiedenen Studien wissen. 1 Drittel schafft es nicht, die Übergänge weich zu machen, praktisch von einer Bindungsperson Bindungen aufzubauen zu anderen Bindungspersonen, um den Kindern praktisch eine nahtlose, eine zuverlässige Betreuung und Fürsorge zu bieten.
Mein Gott, das wusste ich gar nicht, Anke. Das höre ich jetzt wirklich zum ersten Mal. Ich wusste gar nicht, dass du so einen dramatischen Start hattest in außerfamiliäre Strukturen.
Ja, das habe ich dir ganz bewusst noch nie erzählt, weil ich ja wusste, dass wir irgendwann einen Eingewöhnungspodcast machen. Dann dachte ich mir, die hebe ich mir auf, die Geschichte. Was ganz lustig ist, also lustig ist es eigentlich nicht, aber unterhaltsam für mich jetzt mit dem Wissen, das ich jetzt habe. Ich war dann regelmäßig im Kindergarten. Ganz am Ende, also so mit 4, 5 Jahren, hat es mir dann ganz gut gefallen. Und ganz am Ende wollte ich gar nicht mehr raus. Da fand ich dann die vielen Kinder wahrscheinlich sehr amüsant. Und ganz spannend war, ich konnte schon sehr, sehr früh lesen. Ich habe mit 4,5 Jahren lesen können. Dann geht es ja um die nächste Eingewöhnung. Da geht es ja in der Übertritt in die Grundschule, auch eine wichtige Transition. Und da haben dann plötzlich alle Angst gehabt, dass es für mich in der Schule ganz furchtbar wird, weil ich ja schon lesen kann und mir wird bestimmt langweilig. Da habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, da hatte ich dann diese göttliche Frau Buri, die damals schon vor so vielen Jahren differenzierten Unterricht gemacht hat. Die ist im Prinzip sehr, sehr auf mich eingegangen. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Und ich kann mich noch an Schwester Irmengild erinnern. Da musste man damals noch so Knickschen machen bei der Begrüßung. Und ich weiß noch, ich habe mich geweigert, vor ihr zu knicksen. Und dann durfte ich natürlich in die Ecke stehen und solche Dinge. Also das heißt, das Thema war schon ganz viel in meinem Leben und das ist auch der Grund, warum ich sehr, sehr genau hinschaue, wenn Kinder in Krippen kommen oder auch von der Krippe in den Kindergarten oder auch von der Familie in den Kindergarten. Es gibt ja mehrere Varianten von Eingewöhnungen und ich denke mal, für mich sind die stressanfälligsten Eingewöhnungen, die in die Krippen, wahlweise in die Tagespflege, wenn die Kinder noch so jung sind, dass sie sich nicht verbal äußern können. Wie siehst du denn das?
Ich denke gerade darüber nach, was die kleine Anke mit 2 Jahren gebraucht hätte, damit der Start in die Krippe, was ja unter 3 war, dann war es ja auch noch eine Krippe, gut gelungen wäre. Und dann öffnet sich bei mir immer direkt, weil du warst ja offensichtlich ein Kind, was schon sehr großes Interesse auch an Exploration hatte, also was neugierig in der Welt umher ging und ja auch sehr genau wusste, was es wollte und auch eine sehr große Ausdauer hatte, also sich eine ganz lange Weile am Gartenzaun festzukrallen und so lange zu schreien, bis du endlich Fieber hattest, um zu Hause bleiben zu können. Mhm. Also das zeugt für mich von sehr viel Kraft und von sehr viel Willen und von sehr viel, ich weiß eigentlich, was ich will, aber es wird nicht gesehen.
Genau. Und es war keine Krippe, Claudia, das war ein Kindergarten, in dem ich praktisch im Krippenalter in den Kindergarten gebracht wurde. Ich war dann das jüngste Kind. Damals waren ja die Kindergarten, das waren ja ein Programm, ne? Also von wegen Stuhlkreis und ganz feste Zeiten. Ich erinnere mich noch daran, dass man ganz viel an Tischen sitzen musste und spielen musste, also so wie es heute in vielen guten Kitas ist, von wegen Partizipation und also Beteiligung und du entscheidest selbst Dinge, das war damals natürlich nicht. Und es ist natürlich für ein zweijähriges Kind, in dem Fall war ich das zweijährige Kind, die Vollkatastrophe. Ich hätte ganz sicher jemanden gebraucht, der mich da Stück für Stück hinein begleitet hätte. Und damals war es ja auch so, dass Kinder wurden, da gab es dieses Übermittagbleiben nicht. Das heißt, ich musste jeden Tag zweimal durch die Hölle praktisch hinbringen, dann abholen zum Mittagessen nach Hause. Mittagsschlaf wurde auch zu Hause und dann wurde man nachmittags nochmal gebracht. Das wurde ich nicht immer. Manchmal musste ich nur vormittags ein paar Stunden. Aber deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir jetzt genau hinschauen. Damals war es einfach nicht so. Ich mache da auch ganz wichtig gar niemand mehr einen Vorwurf. Das war einfach eine andere Zeit.
Genau.
Jetzt ist es aber, jetzt sind wir eben wieder in einer anderen Zeit. Jetzt wissen wir viel mehr über Bindung. Wir wissen viel mehr über Entwicklung. Da liegen ja jetzt 53 Jahre dazwischen. Und wenn wir jetzt, es gibt auch jetzt noch, ich glaube, Krippen gibt es überhaupt keine mehr, in denen nicht eingewöhnt wird. Es gibt verschiedene Modelle, auf die gehen wir jetzt, glaube ich, gar nicht ein. Können wir verlinken. Es gibt aber noch jede Menge Kindergärten, die sehr sporadisch eingewöhnen, wo dann Eingewöhnung heißt, die sind vielleicht Eltern ganz kurz dabei, 2 Stunden, vielleicht eine halbe Woche oder so, aber nicht wirklich, wie wir das heute uns wünschen würden, so lange, bis das Kind eine Bindung zu einer anderen Bindungsperson auch aufgebaut hat.
Ich sitze hier gerade und habe so den Zeigefinger hoch, um mich zu melden. Das kannst du ja jetzt nicht sehen, weil ich da gerne einhaken würde. Es gibt ja natürlich heute keine Krippen mehr, keine Tagespflegepersonen mehr, die offiziell ohne Eingewöhnung Kinder aufnehmen. Und da ist jetzt bei mir das Aber.
Ja.
Eine Eingewöhnung ist was sehr Individuelles. Alle Kinder sind unterschiedlich und Kinder brauchen unterschiedliche Dinge. Wir werden gleich nicht die einzelnen Modelle besprechen. Wie gesagt, wir verlinken die, darum geht es auch nicht, sondern vielleicht so die Kernsache der einzelnen Modelle und dann vielleicht rausschälen, was denn tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Für mich bedeutet, eine Eingewöhnung hat erst stattgefunden, wenn es auch eine gelungene Eingewöhnung war. Wenn ein Kind in die Kita oder in die Krippe kommt oder zur Tagespflegeperson mit einer Eingewöhnung, die nicht gelungen ist, aber trotzdem dort abgegeben wird, das ist für mich gleichzusetzen wie mit einer fehlenden Eingewöhnung.
Ja, auf jeden Fall.
Und deswegen glaube ich, wir sagen zwar, es gibt keine fehlenden Eingewöhnungen mehr, aber ich glaube, es gibt doch viele fehlende Eingewöhnungen. Wir haben, also ich erlebe das sehr häufig, dass aus Unwissenheit, nicht aus bösem Willen unbedingt, aus Unwissenheit, gerade vielleicht bei Tagespflegepersonen, die Eingewöhnung sehr kurz gemacht wird. Bei einigen, also ne, das sagen wir immer wieder dazu, wir wissen, dass es ganz, ganz viele ganz fantastische Eingewöhnungen gibt. Aber über die wollen wir jetzt nicht unbedingt explizit reden, sondern wir wollen darüber reden, was braucht ein Kind in der Eingewöhnung. Und ich erlebe das, dass die Modelle, die sagen, da gibt es einen ersten Trennungsversuch am 4. Tag, meinetwegen. Mhm. Und das wird auch durchgezogen, völlig egal, was davor war. Und das ist für mich etwas, wo ein ganz großes SOS-Zeichen hin muss. Das darf nicht sein.
Nee, das sehe ich ganz genauso, ja.
Weil dann ein Kind muss das Signal geben können. Und jetzt sind wir schon bei dem, was hätte die kleine Anke gebraucht? Wer war deine Hauptbezugsperson?
Meine Mutter, ganz klar.
Genau. Und wenn deine Mutter die hätte dir vermitteln können, dass es dort gut ist. Hat sie vielleicht auch, weil sie glaubte, dass es irgendwie dort gut war, aber sie war ja nicht bei dir. Sie hat dich ja nicht begleitet durch diesen Prozess.
Genau, und das war also ja damals, und das ist jetzt genau der Punkt, das war ja damals überhaupt nicht irgendwo auf dem Schirm, dass es so eine Begleitung überhaupt gibt. Bindungstheorie, das wussten zu dieser Zeit ein paar Experten, Expertinnen, aber nicht die breite Masse, und das weiß ja auch heute noch nicht die breite Masse. Es ist bei bestimmten Eltern, ich würde jetzt mal sagen Bildungsschicht, ist es ziemlich bekannt. Es gibt da sowas wie Bindung, die kennen sich auch meistens sehr, sehr gut aus. Aber wir haben, und dafür setze ich mich so ein, wir haben nicht nur Bildungsschicht. Wir haben Menschen, die noch immer, also mit Menschen meine ich jetzt nicht Fachkräfte, Eltern, die noch immer davon ausgehen, wenn sie ihr Kind in eine Krippe oder einen Kindergarten bringen, dann bringen sie es dahin, bleiben vielleicht ein bisschen dabei und dann gehen sie.
Und da sehe ich aber zum Beispiel keinen Unterschied zwischen Bildungs- und Nichtbildungs- oder sonstigen Schichten. Ich finde, das zieht sich durch alles durch. Ich bin in einem Teil Düsseldorfs, wo ich mit eigentlich fast ausschließlich mit Akademikereltern zu tun habe. Mhm. Und ich fast immer auf "Ach, echt?" stoße. Mhm. Ich meine, bei uns sind die Kitas alle voll. Bei uns sind die Kitas alle voll mit Eltern aus einer aus einem sehr guten Bildungsmilieu. Mhm. Und diese Eltern, ich finde, erlebe da keinen Unterschied, wirklich nicht. Ich denke jetzt auch an mein Amt in der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Und da habe ich ja auch mit sehr, sehr vielen Eltern zu tun, die vielleicht auch sagen, wir wünschen uns wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Eingewöhnung. Und die dann mit anderen Eltern sprechen, eben auch ihr Bildungsgrad, und die da absolut auf Unverständnis stoßen. Also ich erlebe es nicht so, dass es da einen Unterschied gibt.
Das ist sehr spannend. Da bin wahrscheinlich ich eher so auf der Insel der Glückseligkeit. Mein Eindruck ist, dass Bildungsschichteltern, gerade akademisch gebildete Eltern, dass die sich durch sämtliche Erziehungsratgeber gelesen haben und ganz, ganz, ganz viel wissen.
Da liegt aber für mich das Problem, entschuldige, dass ich dir jetzt reingrätsche, für mich liegt häufig auch das Problem genau darin. Ich erlebe es so, dass ich habe zum Beispiel früher einige Mitarbeiterinnen gehabt, die marokkanischer Ursprungsfamilie, also aus marokkanischer Ursprungsfamilie kam und dann noch sehr traditionell lebten. Und ich habe dadurch auch sehr, sehr viele Familien kennengelernt, die sehr, so rein vom Gefühl her, sehr nah bei ihrem Kind waren. Die hat es weniger interessiert, was Ratgeber schreiben. Die hat es mehr interessiert, was sagt ihr Gefühl. Und ich erlebe die Eltern, die sich bei mir vorstellen, wenn es so einen Betreuungsplatz gibt, häufig so, dass die sagen, ja, ich habe das aber in dem Buch gelesen und da steht, das ist aber gar nicht so schlimm. Und da steht, die meisten Kinder können das eigentlich doch ganz gut. Wenn ich sage, ja, achten Sie bitte darauf, dass die Bindungsperson, also dass die Bezugsperson zumindest in der ersten Zeit wirklich zuverlässig die gleiche ist, da sprechen wir gleich noch rüber, warum, dass da gesagt wird, ja, ich habe da aber gelesen, dass das eigentlich, also die sich diese Geschichten gerne schönreden durch die Literatur, die es gibt. Weil,
Das ist ja auch ein ganz bekannter psychologischer Effekt. Wenn ich eine Bestätigung für irgendwas haben möchte, dann google ich oder lese was und hole mir natürlich nur das, was meine Sichtweise dann auch bestätigt. Und ich meine, so geht man ja ein Stück weit auch vor, wenn man irgendwie, was weiß ich, wenn ich einen Artikel schreibe und ich will was schreiben über Gewalt in Kitas, dann suche ich mir natürlich Studien oder suche mir Beiträge, die ich irgendwo im Netz finden kann, die zeigen von wegen, okay, hier ist Gewalt, da ist Gewalt, und die zitiere ich dann, weil ich möchte ja zeigen von wegen, da ist nicht alles in Ordnung, wie es ist. Es gibt, glaube ich, wenig Studien, die man nicht ein Stück weit aus denen man sich nicht das rausholt, was das jeweilige Argument bekräftigen soll.
Es ist ja auch schon die selektive Wahrnehmung, die wir haben. Wir nehmen ja immer einen Bruchteil von dem wahr, was tatsächlich an Informationen auf uns zukommt. Genau. Und das, was wir gerade, wenn mein Kanal offen ist für die eine Richtung, dann nehme ich das natürlich auch wahr. Genau. Und das bedeutet ja dann schon auch sehr viel Größe und Kompetenz, dass ich merke, okay, ich habe das jetzt wahrgenommen, ich öffne mich auch anderer Meinung. Ich schaue da mal hin und beschäftige mich damit. Aber das kommt ja dann erst im zweiten Step.
Ja, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin Mutter, ich habe ein Kind, das ist jetzt, sagen wir mal, ein Jahr alt und ich mir wurde eine Krippe empfohlen, die sehr gut ist und ich möchte jetzt, dass mein Kind in die Krippe geht. Dann würde ich mich wahrscheinlich erkundigen, wie läuft das so ab. Ich würde mit den Leuten vor Ort reden und ich wäre wahrscheinlich sehr informiert und würde sagen, welches Modell wenden Sie denn an? Das würde mich auch noch interessieren. Und ich würde mir eventuell überhaupt nichts Kritisches durchlesen, weil ich will mich nicht verunsichern lassen. Weil ich bin mir ja sicher, mein Kind soll in die Krippe gehen. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt so, Vorsicht, pass mal auf, das ist eine Krippe, von der habe ich mal gehört, da läuft's nicht alles so sauber. Mhm. Da habe ich, keine Ahnung, eine Bekannte, die hat mir erzählt, das Kind wurde ihr während der Eingewöhnung aus dem Arm gerissen, sie wurde heimgeschickt, von wegen, die hören schon gleich auf zu weinen, heute ist Tag Nummer 4. Und es wird eben nicht das Kind angeschaut, sondern das Modell. Und dann möchte ich sowas nicht wissen, weil das würde mich verunsichern, das würde mich, ich würde dann meine Entscheidung in Frage stellen und ich glaube, du hast gerade gesagt, dazu gehört ganz viel Größe. Ja, dazu gehört Größe und es braucht auch die Option, dass ich dann sagen kann, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte eine andere Krippe, wenn man es überhaupt aussuchen kann, ne? Ist ja auch immer noch so ein Thema. Oder ich möchte mein Kind doch nicht in die Krippe geben, weil ich merke, dem Kind fällt der Abschied schwer, mir fällt der Abschied schwer, ich fühle mich hier in der Einrichtung nicht wohl. Das sind ja oft gar keine Optionen, die Eltern haben. Dasselbe gilt für Tagespflege. Überleg mal, ich bringe mein Kind zu dir in die Tagespflege und dann lerne ich dich kennen und ich denke mir, boah, nee. Die macht ja einen ganz guten Eindruck, aber so ab dem dritten Kaffee wurde sie mir unsympathisch.
Weißt du, was ich meinen Eltern rate oder sage? Genau an dem Punkt. Wenn sich Eltern bei mir vorstellen, dann fangen wir an, uns kennenzulernen. Und ich sage diesen Eltern, bitte guckt euch andere Tagespflegepersonen an. Und lasst meinetwegen allen Tagespflegepersonen in dem Glauben, ihr seid die Einzigen, mit denen wir gerade Kontakt haben. Und dann hospitiert ihr. Und genauso kommt ihr auch zu mir. Und ihr seid einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, so viele Tage bei mir, wie ihr braucht. Und wenn ihr an einem Punkt das Gefühl habt, das ist für mich hier komisch, dann sprecht es an, dann haben wir eine Möglichkeit zu reden. Wenn sich dieses Gefühl nicht absolut nicht ändert bei euch und ihr euch nicht wohl hier fühlt, dann bitte geht. Dann geht ihr zu jemandem, wo ihr euch wohl fühlt, weil euer Gefühl ist das Ausschlaggebende. Ich würde auch nie sagen, da gibt es eine Krippe, von der habe ich gehört, dass, weil die alle Eltern unterschiedlich sind. Ich hatte meine Kinder, zwei von meinen Kindern in einem Kindergarten, wo viele Dinge nicht, also wo ich Dinge hörte, so. Ich war so zufrieden mit diesem Kindergarten. Ich bin dorthin gegangen und habe mir selber ein Bild gemacht und habe auf mein Gefühl geachtet. Bin mit den Menschen ins Gespräch gekommen und die Dinge, die mir wichtig waren, die wurden erfüllt. Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, was wir aus unserer Erfahrung denn für wichtig halten. Was wäre denn, weil ich glaube, es gibt ein paar Parameter, die Eltern wissen dürfen, die einfach wichtig sind. Das fängt bei mir damit an, warum braucht so ein kleines Kind überhaupt eine Eingewöhnung? Warum, ich meine, wenn größere Kinder so mit 3, 4, und nicht 3 ist auch noch zu klein, 4, 5 in einen Kindergarten kommen und die Eingewöhnung etwas kürzer ist als die eines Krippenkindes. Warum macht das einen Unterschied? Und das hat ja was, das hat ja was mit der Entwicklung des Kindes zu tun.
Ja. Also was mir vorher noch ganz wichtig ist, Claudia, ist, dass, so wie du das machst mit deinen Tageskindern, Ich glaube, das ist sehr, 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 da sind deine Eltern sehr privilegiert. Ich stelle mir gerade vor, die meisten Eltern werden ja zum Teil, können sich ja nicht mal aussuchen, in welche Krippen oder zu welchen Tagespflegepersonen sie ihre Kinder geben, weil es gibt einfach so ein Verzeichnis, wo du kannst dann drei verschiedene auswählen, Prioritäten setzen, aber letztendlich wirst du ja zugeteilt. Und ich kenne auch ganz wenig Krippen, die das zulassen würden. Von wegen, kommen Sie einfach mal auch ohne Ihr Kind und hospitieren Sie bei uns, schauen Sie sich das alles an. Das ist fast nicht möglich. Und zu mir kommen zum Beispiel Eltern, die dann sagen, Eltern kommen, wenn es um Krippenkinder geht, gibt es nur zwei Beratungssituationen. A, sie fragen, Frau Ballmann, kennen Sie eine gute Krippe? Wo würden Sie Ihr eigenes Kind hin tun? Das sind sehr, sehr, sehr reflektierte Eltern, die sich ganz viel schon angeschaut haben oder schlechte Erfahrungen haben, die kommen dann. Und dann kommen natürlich die Eltern, die anrufen, wahlweise dann kommen und sagen, es läuft nicht. Das Kind lässt mich nicht gehen, wahlweise die Fachkräfte gehen nicht gut mit unseren Kindern um oder mit meinem Kind um. Was sollen wir machen? Das ist dann eben die Frage. Und dann kommt dann die Frage, die du gerade gestellt hast, von wegen, warum brauchen Kinder denn gerade, bleiben wir mal bei den ganz jungen Kindern, nehmen wir mal die Kinder unter 2. Warum brauchen die eine Eingewöhnung? Ganz einfach, weil sie sich nicht selbst regulieren können, weil sie verloren sind, weil sie noch sowas nicht haben wie Objektpermanenz. Also sie wissen einfach noch nicht, dass, nehmen wir mal die Mutter jetzt, von mir aus auch der Vater, also der Mensch, der das Kind eingewöhnt, wenn die gehen, wissen Kinder nicht, dass sie weiterhin noch existieren. Und jetzt sind natürlich die Bindungspersonen, wir gehen jetzt mal von einer sicheren Bindung aus, also die optimale Variante, das ist ja die Lebensversicherung. Und wenn die Lebensversicherung geht, dann hat das Kind Todesangst. Und ich glaube, das ist vielen nicht klar, dass es geht ums nackte Überleben. Das, was ich als Kind erlebt habe in dieser schlimmen Situation, wo ich einfach nicht bleiben wollte und praktisch abgegeben wurde, nicht weil es jemand bös gemeint hat, sondern weil es jemand nicht besser wusste. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist ein Unterschied. Weil wenn ich das weiß und ich mache es trotzdem, dann ist es ein Thema. Und dann bin ich nämlich, ich sage, von meinem Gefühl total abgespalten. Und dann schaue ich mir, da steht ab dem vierten Tag Trennung. Aber wenn mein Kind sich ab dem vierten Tag einfach noch verloren fühlt, dann hat es auch die Todesangst ab dem vierten Tag noch.
Anke, das ist ja, du hast eben gesagt, als du nicht in der Kita bleiben wolltest. Also das ist ja so, das etwas zu wollen und so. Das hat ja immer auch, lässt immer darauf blicken, dass es eine Option gab. Habe ich jetzt keine Lust zu. Das hört sich Aber ja. Das ist es ja nicht.
Nein, das ist es nicht.
Du hattest eine nackte Panik. Das ist
ja
so.
Ja, total.
Man muss sich vorstellen, Menschen, wir sind ja vor langer, langer, langer Zeit programmiert worden mit unseren Dingen, die uns unsere Triebe, unsere Dinge, die uns immer begleiten oder auch ganz natürlich sind. Also wir denken ja auch nicht darüber nach, dass wir atmen müssten oder dass wir was essen sollten oder dass wir uns fortpflanzen und so. Das sind ja Dinge, die sind in uns Menschen angelegt zu bestimmten Zeiten. Und ein Kind in diesem Alter ist ganz darauf angewiesen, dass die Person, zu der es diese Sicherheit aufgebaut hat, praktisch da ist. Und was ich ganz gemein finde, ist, ein Kind im ersten Lebensjahr, also Geburt, man hat sich ja schon in der Schwangerschaft natürlich an seine Mutter gebunden, durch die Nabelschnur, ganz klar. Und dann ist das Kind auf der Welt und dann werden die Bedürfnisse des Kindes befriedigt. Also man geht auf das Kind ein, Hunger wird gestillt, ein Ausdruck, jeder kennt das, wer einem Kind ins Gesicht blickt, sagt man automatisch, du hast dich gerade erschrocken oder du schaust aber neugierig oder guck mal, du lächelst mich an, wie schön. Also man gibt dem Kind immer wieder verbal zu verstehen, was man gerade beim Kind abliest. Und damit beginnen wir dem Kind ja quasi beizubringen oder zu sagen, hey, du bist hier irgendwo gelandet und so funktioniert es hier. So ist das hier. Ach du, ach, das war gerade ganz schön heiß noch, meinetwegen die Flasche war zu warm oder du möchtest doch, oder man hat ein Kind an der Brust und es kommt zu viel Milch und das Kind verschluckt sich und dann sagt, ach, du hast dich gerade verschluckt. Und so läuft das ja die ganze Zeit. Und irgendwann im ersten Lebensjahr hat das Kind quasi auserkoren, welcher Mensch diese Bedingungen für das Kind am optimalsten erfüllt. Weil wenn dieser Mensch da ist, das macht das Kind ja auch nicht bewusst, hat das Kind die größte Möglichkeit, sein Potenzial auszubilden. Also die Dinge, die es mitgebracht hat auf diese Welt, auch zum Vorschein kommen zu lassen. Weil dieser Mensch, der sichert schon das Kind und das Kind kann dann anfangen auszuprobieren, also zu explorieren, zu gucken, wie kann ich spielen, und das ist das kindliche Lernen.
Okay, das wäre die Traumvariante. Das wäre die Traumvariante, wenn die Bindungspersonen empathisch mit dem Kind umgehen.
Ja gut, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Mütter das machen. Jetzt gehen wir mal davon aus, es ist für mich ein ganz normales Mutterbild. Also so kenne ich die meisten Mütter in meiner Umgebung, kenne ich so im Umgang mit ihren Kindern und auch Väter. Dass also, wenn jetzt nicht irgendwas Pathologisches vorliegt, dann hat man Interesse an seinem Kind und dann beantwortet man die Dinge, die fragend kommen. Und das Kind sucht sich aus, das kann ja auch in einer anderen Variation sein, aber das Kind sucht sich die Person aus, die für das Kind am besten ist. Und jetzt hat das Kind da diesen Haken dran gemacht und sagt, hey Mama, du bist das. Kann auch meinetwegen der Papa sein, muss ja nicht die Mama sein. Und dann?
Nee, es ist prinzipiell der Mensch, der am empathischsten auf das Kind eingehen kann. Und das lernen natürlich, also wir gehen mal von Eltern aus jetzt, das lernen Eltern auch. Das ist definitiv kein angeborenes Verhalten.
Du meinst bei den Eltern oder bei den Kindern kein angeborenes Verhalten?
Das ist bei den Eltern kein angeborenes Verhalten. Eltern lernen ja ihr Kind auch kennen und was sie brauchen ist dafür, also die Empathiefähigkeit muss vorhanden sein. Und dann können Eltern eben solche Dinge lernen wie, oh, jetzt bist du aber, also die Basisemotionen sind uns allen angeboren. Deshalb erkennen ja Eltern überhaupt von wegen, ah, jetzt bist du fröhlich, jetzt bist du erschrocken, jetzt ekelst dich und so weiter.
Genau.
In dem Moment, und das ist, glaube ich, der Punkt, der wichtig ist, wir brauchen dafür schon mal psychisch gesunde Eltern.
Ja.
Sonst wird's Eis schon ganz früh ganz dünn.
Definitiv. Also wenn ein Elternteil irgendwie starke posttraumatische Belastungsstörungen hat oder es ist irgendwie ambivalent in seinem Gefühlsverhalten, das kriegt das Kind natürlich auch mit. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, es sind Eltern, die, ja, ich meine, ich glaube, wir haben irgendwo alle so unsere Themen, die wir mitbringen aus der Kindheit. Ja. Aber gehen wir mal von einem, nicht von einem pathologischen Befund aus, sondern von einem normalen Befund. Was ich aber sagen wollte, ich wollte gar nicht so sehr darauf, ich wollte, dass klar wird, dass die Kinder quasi die Verantwortung für ihr Wohlbefinden auf jemanden, an jemanden geben und sagen, du bist in meiner Nähe und wenn du in meiner Nähe bist, weiß ich, dass du den Säbelzahntiger vertreibst. Und jetzt, solange du in meiner Nähe bist, traue ich mich, die 10 Meter zu den Steinen zu gehen, weil ich rausfinden will, wie sich Steine anfühlen. Weil du bist da. Bist du nicht da, dann könnte der Säbelzahntiger kommen und mich fressen. Und jetzt kommt das Kind in eine Realität, wo diese Person nicht da ist. Und da ist die Eingewöhnung so wichtig, dass an diese Stelle eine andere Person treten darf. Aber das kann ich einem kleinen Kind nicht erklären. Ich kann vielleicht einem Schulkind sagen, Frau Schmitz, deine Lehrerin, die passt auf dich auf, solange ich nicht da bin. Ich komme dich gleich um 12 Uhr abholen. Das kann ein Schulkind oder ein größeres Kita-Kind verstehen. Das kann aber ein kleines Kind nicht verstehen. Das heißt, ich muss etwas aufbauen, was tragfähig wird. Aber das geht nur übers Gefühl. Und dafür brauche ich die Eingewöhnung, damit ein Kind sich an einen weiteren Menschen emotional einlassen kann.
Ja. Ganz genau so ist es.
Und so passiert, das ist ja wirklich peu à peu. Da gibt es eben auch nicht, hey, am vierten Tag. Und so, du sagtest ja, das ist so, wie es bei mir ist, wäre es irgendwie so eine Traumgeschichte oder hört sich toll an. Für mich völlig normal. Ich finde es völlig absurd, wenn es irgendwie anders ist. Weil das Allerwichtigste für mich ist, dass ich die Eltern an Bord habe. Die sind für mich erstmal die allerwichtigsten Ansprechpartner. Die allerwichtigsten. Und ich finde, da muss es hin. Es muss dahin, dass es überall in jeder Einrichtung so ist, dass die Eltern die allerwichtigsten sind. Und die meisten Eingewöhnungsmodelle gehen aber davon aus, dass die Eltern ganz schnell zu einer Randfigur werden und die Kita oder die Tagespflegeperson übernimmt. Und da ist für mich der Fehler im System.
Für mich ist der Fehler noch viel früher im System. Also erstens würde ich ganz gerne noch dazu sagen, dass wir bei den ganz jungen Kindern, wir dürfen gerne diese zwei großen Begriffe verwenden, denke ich mal, Urvertrauen und Urmisstrauen. Und in dem Moment, wo ein Kind Urvertrauen hat, dann das Urvertrauen gebrochen wird, dadurch, dass eben zum Beispiel eine Trennung stattfindet, die muss gar nicht mal zu früh sein, einfach eine Trennung, die noch nicht sicher ist, wo einfach noch keine Bindungsperson da ist, dann kann ich ganz schnell ein Urvertrauen wieder in ein Urmisstrauen ändern. Und dann, das hat, glaube ich, auch jeder Erwachsene vielleicht schon mal erfahren, wie schwer ist es denn, Vertrauen wieder aufzubauen, wenn es mal enttäuscht wurde. Und es ist für uns Erwachsene schon schwierig, obwohl wir einfach rational auch dran gehen können. Das können Kinder ja noch gar nicht. Es ist ein einziges fühlendes Wesen. Und wenn dieses Gefühl der Verlassenheit übermächtig ist, dann ist es ganz, ganz schwierig, da wieder in Sicherheit zu kommen.
Und was mir da wichtig ist, ja. Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, dass ich das
alles
nicht
gut
vergesse.
Alles gut.
Es ist nicht vorbei, wenn dann die Krippenzeit vorbei ist. Dieses Geschenk. Geschenk in Anführungsstrichen. Ich bin jetzt, das ist fast sarkastisch, was ich sage, dass es ein Geschenk ist. Aber das, was ich da mitbekomme, das ist etwas, was ich fürs Leben mitbekomme.
Naja, das ist doch das ganze Thema mit der Gewalt in der Kindheit. Und ich meine, wir sprechen hier von Gewalt. Wenn eine Eingewöhnung nicht gut läuft, mir fällt wenig ein, was schädlicher sein könnte.
Definitiv absolut gewalttätig, absolut, ja.
Und dann, ich meine, warum haben wir denn so viele Erwachsene, die total unsicher sind? Warum haben wir denn so viele Erwachsene, die sich zum Beispiel nicht auf verschiedenen Ebenen informieren, weil sie sich nicht in diese Unsicherheit hineinbegeben wollen, dass das, was sie glauben wahlweise, was sie gelesen haben, dass das stimmt? Warum haben wir denn so eine Spaltung der Gesellschaft? Das kommt doch alles ein Stück weit daher, dass ich muss mich so festklammern an dem, was mir Sicherheit gibt, dass ich mich gar nicht mehr hinauswagen kann, um mir vielleicht mal eine Meinung anzuhören oder eine Sichtweise, mich in eine Situation zu begeben, die mich unsicher macht. Das halten ganz viele Erwachsene nicht aus. Das würden sie viel besser aushalten können, wenn sie denn als junges Kind, als ganz junges Kind, so ein richtiges Urvertrauen. Und wir wissen ja, was wir an psychischen Erkrankungen haben. Das ist ja in den letzten Jahren, vorgestern habe ich es erst gelesen, die steigt ja praktisch fast schon exponentiell, was psychische Erkrankungen angeht, was bei Jugendlichen und bei Erwachsenen, bei Kindern wird es nicht großartig anders sein.
Und bei Kindern ganz, definitiv ganz, auch.
Ja, und das hat ja ganz viel mit Angststörungen zu tun. Ja, wo kommt denn diese wahnsinnige Angst nur her? Wenn ich nämlich Vertrauen ins Leben habe, Vertrauen in mich habe und weiß, alles wird irgendwie, wird schon gut gehen, das ist Urvertrauen, nichts anderes, dann bin ich einfach geschützt vor zum Beispiel einer Angststörung oder auch Depressionen, was auch immer. Und da gibt es auch bergeweise Studien. Wie gesagt, wir können gerne bergeweise auch Studien verlinken. Und ich glaube nämlich, dass wir um wieder auf die Eingewöhnung zurückzukommen, ich glaube schon, dass es bei dir eine sehr, sehr individuelle und außergewöhnlich gute Eingewöhnung stattfindet. Ich glaube auch, dass es viele Einrichtungen gibt, die sehr, sehr großen Wert drauf legen, dass sie richtig gute Eingewöhnungen machen, die sich Zeit lassen, die sich nicht an irgendeinem Modell festsaugen, sondern wir schauen uns das Kind an und wir werden uns am Kind orientieren und wir orientieren uns auch an den Eltern. Ich kenne aber leider viel mehr Einrichtungen, wo es schnell gehen muss, wo auch die Eltern sagen, ich habe halt nur 4 Wochen Zeit. Ja, wie stellen Sie sich das vor? Ich muss arbeiten. Soll ich jetzt meinem Chef erklären, dass ich hier 2 Monate mit dabei bin? Das geht einfach nicht. Und ich kenne auch recht viele Eltern, das erzählen mir immer Teilnehmer in meinen Weiterbildungen, von wegen, dass Eltern drängen und sagen, wann kann ich ihn gehen, was soll ich ihn machen? Ich habe weder die Zeit noch die Lust, hier jetzt die ganze Zeit dabei zu sein. Und deswegen, ich sage also, für mich ist ganz wichtig, dass Eltern schon bei der Anmeldung, eigentlich vor der Anmeldung, müssten sie schon erfahren, von wegen, so und so ist es bei uns, so läuft die Eingewöhnung ab. Und es ist uns ganz wichtig, dass wir das eben so machen, dass es dem Kind und auch Ihnen dabei gut geht. Und
vor allem ist es ein Investment, was viele Eltern unterschätzen und auch sehr viele Arbeitgeber unterschätzen, ist, ja, diese ersten Wochen sind so unglaublich entscheidend, weil sie sind ein Investment. Nehmen wir mal eine Eingewöhnung 4 Wochen, ja, hauen wir mal noch 2 Wochen drauf. Finde ich, sind diese 6 Wochen diese 2 Wochen sind ein wahnsinniges, lohnenswertes Investment, wo man am Ende ganz, ganz, ganz viel zurückbekommt. Weil, warum? Ist ein Kind gut in der Kita angekommen oder bei der Tagespflegeperson? Fühlt sich das Kind dort wohl? Und vor allen Dingen, fühlt sich die Mutter, ist ja häufig die Mutter, aber Väter, ich spreche euch auch mit an, fühlt ihr euch als Eltern gut damit, dass euer wichtigstes und wertvollstes, was ihr habt, gut aufgehoben ist und gut angekommen ist, wird die Arbeitskraft eine sehr viel wertvollere sein und vor allen Dingen eine sehr viel zuverlässigere, weil auch das haben Kinderärzte, Pädiater, Studien oft nachgewiesen, ein Kind, was weniger Stress hat, wird auch weniger krank. Stress erhöht die Krankheitsrate. Es geht nicht nur um die vielen neuen Viren und Bakterien, die in einer Kita sind. Bin ich unter Stress, bin ich anfälliger für diese ganzen vielen neuen Viren und Bakterien. Hau ich also die ersten 3 Wochen, gebe ich schön Gas und gucke ich, dass ich das Kind irgendwie du kannst vor allen Dingen auch niemanden eingewöhnen. Du kannst ihm nur die Möglichkeit bieten, sich hier wohlzufühlen. Weißt du, wenn es irgendwo scheiße ist, kannst du mich nicht dazu zwingen, dass ich mich da wohlfühle. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst mir aber den Rahmen bieten und den Raum und alles bieten, dass ich die Möglichkeit habe, mich dort wohlzufühlen. Aber das wissen wir Erwachsene doch auch, dass das Zeit braucht und eben genau diesen Rahmen. Also wenn ich irgendwo in eine Gaststätte komme und ich kriege so ein, weiß ich nicht, super verkochte Nudeln da so hingeklatscht, das Besteck ist dreckig, da fühle ich mich doch nicht wohl. Aber wenn ich dort ankomme, ne, und jemand freut sich darüber, dass ich da bin, ja, und kümmert sich um mich, oh, setzen Sie sich hin, wir kommen gleich, was brauchen Sie und ne, so, dann fühle ich mich da wohl. Und das muss ich beim Kind in einer Einrichtung und für mich, ich bleibe dabei, fängt es damit an, die Eltern abzuholen. Bei mir fühlen sich als allererstes die Eltern wohl. Die haben Einblick in jedes Loch bei mir, in jedes. Sie kriegen alles mit, alles kriegen sie mit. Aber die ersten 2 Wochen fast sind ausschließlich die Eltern für mich die wichtigen Personen. Ja, und erst wenn das Kind anfängt, den Schoß der Mama, den Schoß des Papas zu verlassen und begibt dann, weil ich beobachte die ganze Zeit ganz aufmerksam. Mhm. Und da komme ich rein, da strecke ich meine Hand aus und sage, ja, möchtest du meine Hand nehmen? Und 99,9% aller Kinder nehmen diese Hand.
Ja, und ich würde so vielen Kindern sogar so wünschen, dass sie solche Eingewöhnungen erleben. Und gerade wollte ich sagen, du solltest das in Seminaren machen, aber ich weiß, du machst es in Seminaren. Was mir ganz wichtig ist, du hast gerade gesagt, von wegen, dass es nachgewiesen ist, dass Kinder, wenn die Eingewöhnung, wenn sie wirklich gut gelaufen ist, dass sie seltener krank werden, weil sie dann einfach weniger Stress haben. Ich glaube, dasselbe gilt für Erwachsene. Stell dir mal vor, du hast dein Kind in einer Kita und du hast die ganze Zeit Sorge um das Kind. Du weißt gar nicht, ob es ihm gut geht oder nicht, aber allein diese Ungewissheit macht dich doch wahrscheinlich völlig kirre. Und wie willst du dich denn auf deine Arbeit konzentrieren?
Du bist nicht leistungsfähig.
Erstens bist du nicht leistungsfähig, zweitens hast du die ganze Zeit Stress. Das heißt, du hast den Stress morgens, wenn du dein Kind hinbringst, dann hast du tagsüber Stress, weil du dir denkst, so, oh, hoffentlich geht es dem Kind gut, oh, ich habe so viele schlimme Dinge gelesen und gehört. Es tut mir jetzt furchtbar leid, liebe Eltern, diese schlimmen Dinge sind leider alle wahr. Und ich sage immer ganz, ganz vorsichtig, ich nenne jetzt mal das erste Buch heißt Seelenprügel, da geht es um Gewalt in Kitas. Ich habe, da stehen auch Fälle drin, Dinge, die ich selbst erlebt habe, wahlweise, die mir berichtet wurden. Und die harmlosesten sind im Buch. Die wirklich schlimmen erzähle ich nicht, weil ich weiß, ich würde nur noch Menschen damit verunsichern und das will ich nicht, aber es hilft alles nichts. Wir müssen da hinschauen, es bringt nichts. Du sagst immer so schön, wenn ich Flitter über Scheiße streue, dann ist es halt Scheiße mit Flitter. Mir ist ganz, ganz wichtig, das zitiere ich mittlerweile sehr gern, mir ist ganz, ganz wichtig, auf keinen Fall zu sagen, Kitas sind schlecht. Es ist mir aber auch wichtig zu sagen, es gibt verdammt viele Kitas, die schlecht sind. Und es landen viele Flugzeuge jeden Tag. Es glückt, nichts passiert. Aber wir regen uns natürlich über das Flugzeug auf, das abstürzt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Kind wäre in diesem Flugzeug, das abstürzt, wahlweise in der Kita, in der schlecht gearbeitet wird, oder ich mache es noch ein bisschen kleiner, in der Kita, in der viele Menschen sind, die schlecht arbeiten und ein paar sehr gute. Also sorry, ich möchte mein Kind bitte, ich will nicht, dass, das sage ich immer wieder, ich will nicht, dass es Glück ist, dass mein Kind in einer guten Kita ist. Und da müssen wir dran, ganz, ganz dringend. Dann glaube ich, ist mir noch wichtig zu sagen, eben wenn ich dann als Erwachsene Stress habe, weil ich mir denke, so, oh, hoffentlich geht es meinem Kind gut, und dann habe ich Stress, möglichst nach der Arbeit wieder schnell in die Kita zu kommen, mein Kind wieder abzuholen, dann ist mein ganzes Leben Stress. Dann habe ich vielleicht noch ein schlechtes Gewissen, dass mein Kind überhaupt in eine Kita geht. Kenne ich nämlich auch einige Eltern, die das haben. Dann werde ich doch auch als Erwachsener öfter krank, wenn ich die ganze Zeit unter Stress stehe. Da habe ich eine sehr gute Freundin, die ist Ärztin, die beschäftigt sich mit wenig anderem wie mit Stress und den Krankheiten, die daraus folgen. Dann glaube ich, du hast noch gesagt von wegen, das ist das Investment, wenn es den Kindern, wenn die erste Eingewöhnung in eine Krippe zum Beispiel gut gelaufen ist, das ist auch wahnsinnig gut erforscht, heißt Transitionsforschung. Wenn der erste Übergang gelingt, gelingen auch die weiteren meistens sehr, sehr gut. Andersrum gilt es ganz genauso. Und jetzt haben wir ja nicht nur Übergänge in der Kindheit, wir haben ja auch Übergänge im Erwachsenenalter. Wir beschäftigen uns, wenn es um Übergänge geht, geht es auch um sowas wie Trennungen, es geht um sowas wie Tod, es geht um den Schritt in den Beruf und so weiter. Und auch da sage ich wieder, warum sind denn so wahnsinnig viele Menschen so unglaublich unsicher mit den Widrigkeiten des Lebens? Wahlweise, warum können sie so wenig mit dem Lebensfluss gehen und klammern sich an so Pseudosicherheiten fest? Es gibt nichts, gar keine Sicherheit im Leben, null, überhaupt keine. Und das heißt, wir müssen lernen, mit Unsicherheiten umzugehen, und das lernen wir als Kinder, und zwar dann, wenn wir Vertrauen lernen. Und das wiederum hat natürlich auch da was mit den unterschiedlichen Temperamenten zu tun. Du hast bestimmt auch schon erlebt, auch bei dir in der Einrichtung oder bei dir im Haus ist das ja in deinem Fall. Es gibt nun mal Kinder, die kommen schneller an und es gibt Kinder, die kommen langsamer an. Genau das ist eben das Thema mit der individuellen Eingewöhnung. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren, ich mache ja Weiterbildungen und Fortbildungen und so weiter, und das ist ja natürlich Eingewöhnung eines der größten und wichtigsten Themen. Und ich weiß noch, ich habe selbst vor ungefähr 15 Jahren, da gab es Berlin, also ja, die gab es noch gar nicht alle. Da gab es einfach dieses von wegen, dieses Muster von wegen an Tag 1, 2, 3. Und ich habe selber vor Urzeiten gedacht, man müsste sich viel mehr an solche Modelle halten. Mittlerweile denke ich mir, die Modelle haben wir gebraucht, um eine Bewusstheit, um Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie wichtig Eingewöhnungen sind. Da haben wir uns an Modellen festgehalten. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich sage, wir brauchen keine Modelle mehr. Wir brauchen das Wissen über Entwicklung. Und natürlich Fachkräfte, die dementsprechend arbeiten wollen, können und ihren eigenen Ballast verarbeitet haben, also ihre eigenen, ich will es gar nicht sagen Traumatisierung, aber ihre eigenen Themen, die in sich aufgeräumt haben.
Ganz genau, die nicht ihre unverarbeiteten Sachen, ihr Unbewusstes auf die Kinder übertragen. Auch das sollten Eltern bitte mit in Betracht ziehen. Diese Menschen werden zu ganz wichtigen Gestaltern ihrer Kinder, also Mitgestaltern. Wenn die Kinder so jung sind, dann sind die viele Stunden in der Obhut dieser Menschen, das heißt auch in deren ganzen Sein. Und das, was sie an Vorstellungen, Werten, Überzeugungen, Meinungen und mit sich haben, das übernehmen die Kinder ein Stück weit mit.
Und die Eltern sind natürlich... Das ist so wichtig. Sag das einfach alles nochmal. Ich glaube, das vergessen wir. Das ist so wichtig.
Vielleicht sollte man es den Podcast öfter anhören. Das ist, ich merke das selber. Also du hast aus deiner Kindheit gesprochen, jetzt haue ich auch nochmal einen von mir raus. Und das ist wirklich wichtig, besonders je jünger ein Kind ist. Und ich glaube, darüber wird wirklich nie gesprochen. Kinder sind nachahmende Wesen. Kinder bilden ihre eigene Wirklichkeit des Lebens aus dem, was ihr Gegenüber ihnen spiegelt. Für mich als Mutter ist es existenziell wichtig zu wissen, wer ist diese Person? In welche Gefühlswelt und in welche Energie gebe ich mein Kind? Weil diese Energie bildet, da sind wir auf einer ganz anderen Ebene nochmal, aber diese Ebene ist so, so wichtig. Ich bin selber sehr früh außerfamiliär betreut worden, noch weit vor dir, also noch weit vor 2. Und ich merke heute, dass ich ganz, ganz viele Dinge und Prägungen habe der Familie, bei der ich die Jahre verbracht habe. Ich war zwar auch bei meinen Eltern, die mich sehr, sehr umsorgt und sehr geliebt haben oder auch immer noch tun, aber ich bin sehr geprägt von dieser Familie. Also wenn man so später sagt, oh Gott, ich wollte ja nie werden wie meine Mutter. Mhm. In meinem Fall gibt es da 2.
Ja.
Also ich habe Verhaltensweisen auch von dieser anderen Person, das ist so krass, die ich übernommen habe, weil ich so viel Zeit eben davor gebracht habe. Und noch was, wenn ein Kind 8 Stunden in der Betreuung ist, 6 Stunden, 4 Stunden, aber je länger, umso dramatischer, dann hat es viele, viele Stunden ja auch mit den Eltern nicht verbracht. Und am Nachmittag kümmern sich sehr viele Eltern sehr intensiv, sehr ausgiebig um ihre Kinder. Aber Kinder sind kein Formel-1-Auto, was einmal druckbetankt werden kann am Nachmittag. Ich will damit nicht sagen, oh, das ist jetzt alles doof oder ich will jetzt hier groß Angst machen. Ich möchte, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine Gesellschaft entwickeln, wo es ganz normal ist, dass der Fokus gerade auf der frühen Kindheit liegt und auf der Sensibilität dieses Themas. Und da finde ich einen Umgang, ich mache das schon immer so, dass Eltern bei mir, die sind die Ersten, die bei mir eingewöhnt werden, die Eltern. Und wenn ich eine Mutter habe, die sagt, boah, Claudia, ich komme hier rein, mir geht das Herz auf. Glaub mir, dann habe ich es mit dem Kind nicht mehr so dramatisch schwer, weil ich die Mutter habe oder wahlweise den Vater oder beide oder auch Großeltern. Bei mir kommen auch Omas, also manche Eltern fragen, boah, meine Mutter hat gefragt, ob die mal vorbeikommen kann, weil die tut sich noch schwerer damit, dass mein Kind jetzt in die Betreuung geht als ich. Das heißt, ja, bitte bring sie mit, das ist mir wichtig. Und wenn die Oma Fragen hat, dann soll sie mir diese Fragen stellen. Das ist wichtig. Ja. Und ich will damit sagen, dass der Fokus auf das Flugzeug gelenkt werden muss. Warum ist es zu dem Absturz gekommen und was können wir dafür tun, damit es nie wieder zu einem Absturz kommt? Wie können wir da minimieren? Wir müssen nicht die ganze Zeit darüber sprechen, wie viele Flugzeuge sicher landen. Wir müssen den Fokus auf dieses eine Flugzeug legen, damit wir, war die Crew überlastet? Waren die Kosten zu hoch? Mussten die zu früh abheben, weil der Sprit nicht? Weißt du, es gibt tausend Dinge. Und so ist es bei uns auch und in den Kitas und den Tagespflegen. Es gibt Rahmenbedingungen, die die Arbeit für ganz viele wunderbare PädagogInnen schlecht machen. Und da müssen wir hingucken. Und indem wir die ganze Zeit darüber reden, ja, aber eigentlich ist doch alles ganz gut, wird es nicht besser. Und zum Beispiel auch, wo du eben sagtest, die Erzieherinnen und Erzieher müssen ihre eigenen Themen bearbeitet haben, weil gerade kleine Kinder können ganz schön triggern, die kitzeln auch bei den Eltern alles hoch, alles. Und das kitzeln die auch bei den Erzieherinnen und Erziehern hoch.
Genau.
Jetzt ist es aber zum Beispiel auch so, wenn ich eine Mutter habe und ich merke, die tut sich schwer, das fällt ihr nicht leicht. Ich höre ganz viel von meinen Teilnehmerinnen, meistens sind es Teilnehmerinnen in meinen Kursen, die sagen, boah, ich habe da so eine Klebemutter, so eine Helimutter, die kann sich von ihrem Kind nicht trennen. Dann frage ich die, weißt du denn warum? Was ist denn da los? Also meine Eltern, ich weiß von einigen meinen Eltern, wie dieser erste Übergang Geburt war. Und hatten die da schon meinetwegen ein sehr unschönes Erlebnis, weil das Kind meinetwegen von denen getrennt werden musste, weil es nochmal versorgt werden musste, wo der Start schon holprig war. Dann kann es sein, dass sich da eine Angst eingeschlichen hat, das Kind jetzt wieder loszulassen. Und ich muss als Pädagogin in der Lage sein, mit den Eltern solche Gespräche führen zu können, um sie da abzuholen.
Ja, und ich muss, wie gesagt, ich bleibe nochmal dabei bei diesen, ich muss bei mir selbst aufgeräumt haben. Weil genau das ist ja das Thema. Du hattest es gerade so schön gesagt, von wegen, dass Kinder geprägt werden. Ich glaube, wir vergessen das oft. Ich glaube, wir trauen den ganz jungen Kindern manchmal ein bisschen zu viel zu. Also und jetzt bin ich jemand, der Kindern sehr viel zutraut und auch zumutet. Aber die ganz, ganz Jungen, die brauchen noch viel mehr Schutz, als wir manchmal, glaube ich, denken. Gerade am Anfang, wenn die ganzen Eindrücke da sind, dann kommen eben diese Prägungen und die aus den Prägungen werden halt dann einfach ein Stück weit auch Schlüsselreize. Und diese Schlüsselreize, die haben Eltern, die haben die Fachkräfte und da muss ich hinschauen. Die haben wir als Erwachsene einfach auch noch. Und wenn wir diese Sorge haben, als Kind praktisch Sorge gelernt haben, dann haben wir die als Erwachsene auch noch. Und dann trauen sich oft auch Fachkräfte nicht wirklich zu, zum Beispiel Eltern Sicherheit zu geben, weil sie in sich unsicher sind. Und zwar, die haben das Fachwissen haben sie. Aber zwischen Wissen und Fühlen, da liegen Universen. Ich glaube, es ist auch ist mir jetzt nochmal ganz wichtig, einfach auch nochmal zu wiederholen, das hast du schon gesagt, ich wiederhole es nochmal einfach in meinen Worten, dass die Menschen, die die Kinder begleiten, gerade die ganz jungen Kinder begleiten, auch die Älteren. Bei den Jungen ist es halt besonders, ist die Begleitung besonders
wichtig. Da wird das Fundament gebaut.
Da wird das Fundament, genau. Da auch nochmal hinzuschauen, wie du hast es formuliert, von wegen, die haben so eine ganz, ganz große Bedeutung und die Kinder ahmen nach und die Kinder fühlen vor allem auch nach. Wenn jetzt eine Kinderbegleiterin, ein Kinderbegleiter mit sich nicht im Reinen ist, in sich eben nicht aufgeräumt hat und unsicher ist im Umgang, dann lernen Kinder die Unsicherheit.
Genau.
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich würde auch wollen, dass mein Kind nicht nur gut betreut ist. Ich möchte, dass mein Kind geliebt ist, vielleicht zu viel verlangt. Also mindestens muss mein Kind gern gehabt sein. Sonst finde ich es wirklich problematisch. Die Kinder brauchen das Gefühl, dass sie richtig sind, wie sie sind. Weil ich
muss sich darüber gefreut werden, dass ich da bin. Weißt du, wenn ich morgens irgendwo hinkomme und ich komme dahin und ich gucke schon in Gesichter, die alle sagen, scheiße, meinetwegen aus einer Überforderung, aus was auch immer, dieses schwierige Kind ist heute wieder da. Und in dieser Atmosphäre ist mein Kind, das geht nicht. Nee, ich freue mich wie Bolle, wenn morgens meine Tageskinder kommen. Und das spüren die. Das spüren die. Und wenn ich mich mal nicht freue, übernehme ich die Verantwortung dafür, dass ich mich nicht freue. Da gibt es dann Gründe für. Aber da bin ich die Erwachsene, die sagen muss, was ist hier los? Warum bin ich so überlastet? Was kann ich tun?
Und ich habe einen scheinenden Moment. Jetzt denke ich gerade, mein scheinender Moment heute sind die Menschen, die so richtig von Herzen gern mit Kindern arbeiten und die sich freuen über Kinder, die kommen und freuen über alle Kinder, wie sie sind. Und wenn ich es nicht kann, dann muss ich mir überlegen, ob ich den richtigen Job habe. Da bleibe ich eisern. Ich finde es unverantwortlich, wenn Menschen mit Kindern arbeiten, die Kinder gar nicht mögen. Also der scheinende, das ist nicht der scheinende Moment. Der scheinende Moment sind definitiv, ich denke da gerade an eine ganz spezielle Erzieherin, die so ein großes Herz hat für Kinder. Also am liebsten würde ich sie klonen und würde sagen, ich will, dass ein Exemplar von diesem Menschen in jeder Kita ist, weil die ist auch ein Leuchtturm und ein Beispiel für andere. Und davon gibt es Gott, glaube ich. Also ich kenne schon einfach auch fantastische Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und was auch immer. Das ist der leuchtende Moment heute. Vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Also wenn es die nicht gäbe, hätte ich schon alles hingeschmissen. Die machen Hoffnung für mehr, auf mehr.
Die stecken aber auch den Finger in die Wunde der anderen.
Gut so.
Und da ist, das ist gut so, aber denen wird das Leben oftmals sehr, sehr schwer gemacht. Das wissen wir auch.
Ja, und deswegen unterstützen wir die und geben denen immer wieder Kraft und dass die ihr Licht leuchten lassen.
Ganz genau.
Dann, wenn es dann halt mal irgendwo anders wehtut, dann muss man sich halt überlegen, ob man sein Licht auch anzündet oder einfach heimgeht.
Und das auch wirklich als Appell und auch als Aufruf für alle, die dieses Licht in sich spüren und dieses Gefühl haben, ich bin für diesen Job angetreten, weil ich genau das will.
Ja.
Dass wir dieses Licht noch ein Ticken oder immer heller machen, weil damit es mehr von denen gibt und damit die auch lauter werden und dass sie sich trauen, dafür einzustehen, wofür sie stehen und nicht einknicken und sich irgendwann dem beugen, was die anderen wollen, sondern wirklich sagen, nein, ich sehe, da laufen Dinge nicht gut und ich will das ändern. Und wir tun unseren Teil dabei, dass genau die diese Kraft auch haben.
Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Und für mich müssten die Lichter, die schon an sind, überhaupt nicht heller werden. Mir reicht es, wenn sie an sind und nicht ausgehen. Und das ist so, sehe ich auch als meine Aufgabe, da immer wieder dran zu bleiben und zu ermutigen. Und weil die Lichter, die die Menschen in sich haben, die Kinder kommen ja als Lichter. Wir dürfen sie halt nicht auspusten. Wir müssen ja das Licht nur, wie heißt das?
Anlassen.
Ja, das einfach, die Lichter müssen am Leuchten gehalten werden. Das wollte ich sagen. Und dafür brauchen Kinder viel, viel, jetzt sage ich es halt doch, viel, viel Liebe.
Ja, das brauchen sie definitiv. Definitiv brauchen sie viel Liebe. Ja.
Mehr scheinen geht
nicht. Das ist die beste Motivation. Jetzt sind wir natürlich etwas abgewichen von dem, was vielleicht einige Leute als wir hören einen Eingewöhnungspodcast und wir bekommen jetzt mit, wie so eine Eingewöhnung zu laufen hat. Das ist aber von uns gar nicht so unbewusst gemacht worden, weil es eben dieses so läuft, es nicht gibt. Es ist total individuell. Und was uns beiden ganz wichtig ist, dass man auf sein Gefühl achtet, dass man darauf hört, was denn da ist, was denn da auch mit mir spricht oder mir auch sagt, so sollte es sein und sich davon auch nicht abbringen lässt. Wenn ich in eine Einrichtung komme oder zu einer Tagespflegeperson, ist das Allerwichtigste, dass ich gesehen werde. Ich gesehen werde und mein Kind gesehen wird, weil es um uns geht. Und ich das Gefühl bekomme, hier bin ich willkommen. Und wenn du schon das Gefühl nicht hast, dass du in dieser Einrichtung willkommen bist, glaub mal, dann wird dein Kind noch viel weniger das Gefühl bekommen, dass es willkommen ist. Weil Erwachsenen gegenüber sind nämlich auch die, weiß ich nicht was für Leute, immer noch in irgendeiner Weise nett und ja, erzählen irgendetwas. Dann ist es wichtig, während der Eingewöhnung, also dass man sich Zeit nimmt für die Eingewöhnungszeit und dass man während der Eingewöhnung auch ganz genau schaut, auch auf die anderen Kinder schaut. Nicht unbedingt nur auf sein eigenes, weil man ist ja dabei und das Kind spürt ja auch noch die Sicherheit und weiß ja noch gar nicht so genau, was man denn da jetzt vorhat. Aber schaut man sich mal die anderen Kinder an. Wie gehen denn die Erzieherinnen und Erzieher mit den anderen Kindern in Kontakt? Wenn immer wieder so ein kleines Kind kommt und möchte etwas, wird denn auf dieses Kind eingegangen? Wird dem Kind denn auch das gegeben, was es braucht? Wie geht man denn damit um, wenn sich zwei Kinder streiten? Wie geht man mit Konflikten unter Kindern um? Das bekommt man ja mit, weil man ja in der Eingewöhnung ist. Das kriegt man ja mit. Und dass man sich dann vorstellt, möchte ich, dass in ein paar Wochen mein Kind eins von diesen Kindern ist und ich nicht mehr dabei. Und sich diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. Und ich bin ja wirklich mittlerweile so, dass ich sage, nein, es gibt für mich keinen Grund, warum ich mein Kind dort lassen würde, wenn ich weiß, dass es ihm dort nicht gut gehen wird. Und wenn jetzt eine alleinerziehende Mutter das gerade hört und sagt, oh ja, die hat leicht reden, die hat ja keine Ahnung, dann mag das stimmen. Und es gibt Situationen, wo Kinder, also die ich nicht ändern kann. Aber wenn ich mein Kind dann aber so begleite, dass ich es möglichst kurz dort lasse, dass ich mit den Erzieherinnen und Erziehern immer wieder ins Gespräch gehe, dass ich vielleicht doch mal nach einer Alternative schaue. Es gibt immer Möglichkeiten. Und ich bin bei meinen Kindern auch morgens früh um 4 Uhr putzen gegangen, damit wir uns noch ein Jahr leisten können, das Kind noch nicht in die außerfamiliäre Betreuung zu geben. Da bin ich jeden Morgen um 3:30 aufgestanden, bin putzen gegangen, bin nach Hause gekommen und dann ist mein Mann zur Arbeit gefahren und am Abend haben wir das nochmal andersrum gemacht, damit wir die Möglichkeit haben. Ich will nur sagen, also es ist nicht so, dass wir jetzt so super, super, super weich gebettet sind und irgendwie Dinge leichtfertig sagen. Und mein scheinender Moment ist, dass wir wissen, dass die Kinder alles mitbringen an Potenzial für ihr Leben hier. Und dass wir verdammt nochmal die Verantwortung haben, den Kindern die Umgebung zu geben, dass sie das auch wirklich ausbilden können. Und dafür müssen wir bei uns aufräumen und dafür müssen wir den Kindern die Möglichkeit und den Rahmen geben. Und eine Eingewöhnung, die dauert nicht 2 Wochen. Die dauert nicht eine Woche, die dauert ein paar Wochen. Und auch wenn ein Kind schon sehr schnell anfängt, den ganzen Laden da irgendwie als sein eigenes zu betrachten, darf auch dieses Kind die Sicherheit erfahren, sich erstmal an einen Menschen wirklich gut binden zu können oder eine Beziehung aufbauen zu können. Ich glaube, wir können 10 Stunden über dieses Thema weitersprechen und wir sind auch bereit, Fragen zu beantworten, wenn sie denn kommen.
Ich glaube, das ist heute ganz besonders wichtig. Ich denke schon, dass ein paar Fragen wahrscheinlich aufkommen. Unsere Kontakte stehen ja immer da unten drunter. Ich glaube, ich komme immer wieder auf den Punkt zurück. Also ich freue mich gerade so wahnsinnig über die vielen, vielen Menschen, die in Kitas arbeiten, die Verantwortung übernehmen für Kinder, um Kindern einen wirklich gute Tage und gute Jahre zu kreieren und mit den Kindern gemeinsam viele, viele Stunden in der außerfamiliären Betreuung leben. Und also denen kann man gar nicht genug danken, weil wenn wir wissen, was da alles kaputt gehen kann und auch kaputt geht, ja, ich bleibe dabei. Das ist mein entscheidender Moment, sind heute wirklich die Menschen, die das ganz hervorragend machen. Und meine Meinung zu allen anderen habe ich ja schon öfter mal kundgetan.
Ja, ich habe dem gar nichts hinzuzufügen. Genauso sehe ich das auch. Die Menschen, und da gibt es so, 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 so viele Großartige. Und ich finde es auch wichtig, dass wir alle die Verantwortung mit übernehmen, dass diese Menschen Rahmenbedingungen bekommen, unter denen sie gut arbeiten können. Und dass diese Menschen, wenn ganz denen auffällt, dass irgendetwas nicht gut läuft und sie erheben ihre Stimme, dass das so ernst genommen wird von jeder. Ich finde ja, das muss sofort in die 20 Uhr Nachrichten und dem muss nachgegangen werden, weil das sind wichtige Dinge, die nicht totgeschwiegen werden sollten.
Ja, das haben wir ja wieder mal. Das wäre ein eigener Podcast, können wir gerne mal machen. Können wir mal über Dinge sprechen, die leider nicht in die 20 Uhr Nachrichten kommen und immer wieder nur so eine kleine Irritation hervorrufen.
Ja, nur zur Information, die gibt es leider viel zu häufig und nur, dass die ganzen Erzieherinnen und Erzieher wissen, dass wir auch davon wissen und dass ganz viele Menschen davon wissen und wir auch jemand sind, die sich dafür einsetzen, dass sich genau solche Dinge ändern.
Ganz genau. Wir haben heute ganz schön lang geredet. Es ist ein langer Podcast, es ist ein Riesenthema. Es kann ein sehr schönes sein, aber es kann einfach auch ein wahnsinnig schmerzvolles Thema sein. Und nochmal, das bleibt. Das ist aber kein Schein, also ich bleibe der scheinende Moment, ich will was Schönes am Ende haben. Danke an alle die Eltern und die Menschen in den Kitas, die wirklich für die Kinder da sind. Shine on, liebe Claudia.
Mein scheinender Moment ist der, dass Eltern wissen, dass sie wichtig sind und dass sie Rechte haben und Möglichkeiten haben und mit ganz viel Wachheit durch die Eingewöhnung für ihr Kind gehen. Augen auf. Und ich wünsche allen Eltern, die jetzt am Start der Eingewöhnung sind, eine wirklich schöne Eingewöhnung und besteht darauf, dass ihr und euer Kind in den Fokus genommen werdet. Shine on, liebe Anke.